Wir haben uns heute Nachmittag zwei Stichworte gemerkt, die den Timotheusbrief charakterisieren: Testament und Stabübergabe. Und wenn man diese zwei Worte schon mal im Hinterkopf hat, hat man schon ganz viel begriffen. Also das letzte Wort des Apostels, mit großer Dringlichkeit geschrieben, über 30 Imperative an seinen Nachfolger Timotheus. Und wir lesen in Kapitel 4, Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir geben wird, aber nicht allein mir, sondern allen, die sein Erscheinen lieben. Das ist diese Stabübergabe. Wir haben uns gesagt, Paulus möchte seinem Nachfolger Mut machen. Und deshalb zeigt er uns im ersten Kapitel Grundlagen auf, die Gott geschaffen hat. Es ist Gottes Werk. Und wir haben uns 5 Bs gemerkt. Ich wiederhole das bewusst für die, die heute Abend das erste Mal dabei sind und für die, die heute Nachmittag zugehört haben. Die Mutter des Lernens ist die Wiederholung. Also Botschaft, helfen Sie mir, Beziehung, Berufung, Begabung und ein gutes Beispiel sein. Und Paulus stellt sich selbst als Beispiel vor und erwähnt dann auch Onesiphorus als einen, der sich nicht geschämt hat. Das zweite Kapitel nehmen wir jetzt nur ganz kurz in Augenschein. Im zweiten Kapitel nimmt Paulus 7 Bilder und zeigt auf, was die Eigenschaften, was das Profil eines Christenmenschen ist, um in schwierigen Situationen dennoch als profilierte Persönlichkeit seinen Mann zu stehen. Und er beginnt mit dem Gedanken, Kind, Kapitel 2, Vers 1, sei stark in der Gnade. Und da denke ich immer so an das Beispiel eines schwäbischen Pietisten, der mal gesagt hat, wir Christen gleichen alle einem Kuhschwanz, wir wachsen von oben nach unten. Wir sind stark in der Gnade. Dann, wenn wir mit unserem Latein am Ende sind, erfahren wir die Kraft unseres Gottes ganz besonders. Paulus sagt das ja in 2. Korinther 12, immer dann, wenn ich schwach war, dann habe ich die Kraft Gottes ganz besonders erfahren. Stark sein in der Gnade, wachsen durch und in der Abhängigkeit von Gott. Und Paulus ermutigt dann Timotheus, mach nicht alles alleine, sondern gib das, was ich dir anvertraut habe, weiter. Und zwar an solche, die treu sind, die fleißig sind und die lehrfähig sind. Dann gebraucht er ein zweites Bild, das Bild vom Soldaten in Vers 4. Dann kommt das Bild vom Sportler, Vers 5. Und wir merken, wie wichtig es Paulus ist, dass ein Sportsmann nach den Regeln läuft, also gesetzmäßig läuft. Dann kommt das Bild vom Ackerbauer, wo das Beispiel Fleiß und Abhängigkeit nochmal sehr schön deutlich wird in Vers 6. Und dann kommt ein längerer persönlicher Abschnitt und für mich ist das einer der schönsten Imperative dieser 32 in Vers 8. Halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids. Das ist so die zentrale Mitte dieses Briefes. Lass Christus mehr im Zentrum deiner Persönlichkeit Wirklichkeit sein, damit du das, was ich dir anvertraut habe, auch in der richtigen Weise weitergeben kannst. Dann kommt das Bild des Arbeiters in Vers 15. Davon haben wir heute Nachmittag schon kurz etwas gehört im Zusammenhang mit der Bedeutung des Wortes Gottes. Und dann kommt in Vers 21 das Bild des Gefäßes, der Gedanke, dass wir brauchbar sein sollen für unseren Dienstherrn. Und dazu ist es wichtig, dass unser Gefäß sauber ist und wir zur Ehre Gottes leben können. Und das abschließende Bild, Vers 24, ist der Sklave oder der Knecht. Und der Knecht ist derjenige, der mithilft, der die Grundlage legen darf durch sein Verhalten, dass Gott Menschen zur Buße, zur Umkehr leiten kann. Wir konzentrieren uns auf das dritte Kapitel heute Abend und ich habe es überschrieben, chaotische Verhältnisse, die Gott zulässt, besondere Chancen in der Krise. Und ich lese mal die ersten 9 Verse nach der Elberfelder Übersetzung. Kapitel 3 ab Vers 1, 2. Timotheus 3 ab Vers 1. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Hier steht im Griechischen das Wort Schaleppos, das finden wir nur 2 Mal im Neuen Testament. Das wird zum Teil auch übersetzt mit dämonisierte Zeiten, also wirklich Zeiten, die beherrscht sind vom Fürsten der Finsternis. Und jetzt kommt aber eine interessante Begründung, denn die Menschen werden erstens selbstsüchtig sein, zweitens geldliebens, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, siebtens undankbar, achtens unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Da sind wir bei 18. Und als 19 habe ich die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Und von diesen wende dich weg, denn von diesen sind die, die sich in die Häuser schleichen und lose Frauen verführen, die mit Sünden beladen sind, von mancherlei Begierden getrieben werden, immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Auf die Weise aber, wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, so widerstehen auch sie der Wahrheit, Menschen, verdorben in der Gesinnung im Blick auf den Glauben unbewehrt. Sie werden aber nicht weiter vorwärts kommen, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden, wie es auch bei jenen, also wie bei Jannes und Jambres, der Fall war. Man fragt sich natürlich, Paulus, wie konntest du so ein düsteres Bild vom Menschen zeichnen? Damit kannst du doch niemand Mut machen, oder? Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir, wenn wir mit Menschen arbeiten, das richtige Menschenbild haben. Als ich mein Studium fürs Lehramt machte, habe ich gelernt, erziehen heißt, Kindern Freiräume schaffen, damit sie sich frei entfalten können. Das war die Zeit der Antipädagogik. Und wir haben gemerkt, diese Pädagogik geht von einem anderen Menschenbild aus. Und ausgehend von einem anderen Menschenbild ist diese Erziehungsmethode eigentlich ganz logisch. Wenn ich davon ausgehe, dass der Mensch einen guten Kern hat, dann soll sich natürlich das Gute im Menschen frei entfalten können und dann muss Erziehung tatsächlich sein, Freiräume schaffen, damit sich das Gute frei entfalten kann. Wir, das heißt die Bibel, geht davon aus, dass der Mensch Sünder ist, dass der Mensch von Natur aus nicht so ist, wie er sein sollte, um zu Gott zu passen. Und wir gehen davon aus, dass das Endziel unserer Erziehung nicht Selbstverwirklichung des sündigen Menschen ist, sondern Gottverwirklichung des erlösten Sünders. Und da ist es logisch, das ist ein ganz einfacher Dreisatz, dass diese Erziehungsmethode, wenn ich ausgehe vom guten Kern des Menschen und vom Endziel Selbstverwirklichung, eine andere Wegstrecke ist, als wenn ich davon ausgehe, dass der Mensch ein Sünder ist und das Endziel Gottverwirklichung heißt. Und deshalb reden wir davon, Kinder brauchen Grenzen. Kinder brauchen klare Regeln. Kinder müssen wissen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Und das wichtigste Erziehungsprinzip Gottes ist Erziehung durch Vorbild. Sei du, was deine Kinder werden sollen, las ich in einem alten Erziehungsbuch. Das hört sich einfach an. Bei Vorschulkindern klappt das auch. Natürlich, je älter Kinder werden und als selbstständige Persönlichkeiten ihr Leben selbst regeln, gibt es andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Aber dennoch ist das Vorbild der Eltern das, was Kinder in der Regel über ihr ganzes Leben prägt. Also Paulus zeichnet ein realistisches Menschenbild. Mit anderen Worten, Timotheus, wenn du in Ephesus Schwierigkeiten hast, wenn du mit Menschen umgehst, dann musst du wissen, wer der Mensch ist. Sei kein idealistischer Traumtänzer, der an das Gute im Menschen glaubt, sondern sei jemand, der weiß, wer der Mensch ist. Nur wer weiß, wie Menschen gestrickt sind, kann auch mit Menschen richtig umgehen. Und deswegen zeichnet Paulus dieses Menschenbild. Und der Herr Jesus hat es ja auch schon deutlich gemacht, wir können nur frei werden für Gott, wenn wir es uns erlauben, wenn wir es zulassen in unserem Leben, dass wir die Wahrheit über uns selbst hören. Denn Jesus sagt, die Wahrheit macht euch frei. Und das merken wir ja auch in der zwischenmenschlichen Beziehung, in einer guten Ehe ist es gut, wenn einer dem anderen in Liebe die Wahrheit sagt, sonst kann man nie frei werden von Eigenschaften, die eben nicht so prickelnd sind. Die Wahrheit macht euch frei. Und deshalb schreibt Paulus hier die Wahrheit über den Menschen und zeigt auf, wer der Mensch wirklich ist. Also richtiges Menschenbild, richtige Pädagogik. Falsches Menschenbild, falsche Pädagogik. Und das ist der große Fehler, den wir bis heute in der Psychologie, in der Pädagogik, in der Soziologie finden, dass man in der Regel von falschen Grundannahmen ausgeht und das biblische Menschenbild nicht stehen lässt oder akzeptieren will. Nun, wir könnten jetzt stundenlang über diese 19 oder 18, ist mir gleich, negativen Eigenschaften, ich meine, wo 19 sind, sind auch 18, Eigenschaften debattieren. Aber mir ist Folgendes aufgefallen und darauf will ich mich konzentrieren. Es gibt 5 Begriffe in diesem Katalog, die alle mit einer pervertierten Liebe zu tun haben. Der erste Begriff, der hier steht, Philautos, Eigenliebe, selbstsüchtig. Die Liebe, die aufs Ich bezogen ist. Nun, wir kennen vielleicht diesen Begriff Narzissmus, diese überzogene Eigenliebe. Dieser Begriff Narzissmus kommt ja aus der griechischen Mythologie. Es gibt da eine Sage, dass ein griechischer Jüngling Narziss so verliebt war in sich selbst, dass er täglich an ein Wasser ging und sich darin spiegelte, bis er elend darin ersoffen ist. Das ist die Situation des modernen Menschen, der ständig mit sich selbst, mit seinem Ich beschäftigt ist. Wenn ich im Oktober über die Frankfurter Buchmesse gehe und durch die christliche Abteilung, also Abteilung Religion, Halle 3, dann bin ich oft erstaunt, wie viele Bücher wir über uns selbst schreiben. Und ich denke dann oft an das Lied, was wir früher in der Kinderstunde mit den Kindern gesungen haben. Dreh dich doch nicht dauernd wie ein Kreisel um dich selbst, sonst hat all dein Tun ein falsches Ziel. Lass Jesus die Mitte deines Lebens sein. Es gibt ganz wenige Bücher, deshalb sagte ich heute Nachmittag auch mein Lieblingsbuch, seine schwerste Stunde. Ein Buch, was sich ausschließlich mit den 7 Worten Jesu am Kreuz beschäftigt, mit dem gekreuzigten Christus. Es gibt wenige Bücher, die sich ausschließlich mit Christus beschäftigen. Wer einige in den letzten Jahren die besten Bücher dazu geschrieben hat, war der Papst. Der Papst hat ein gutes Jesusbuch geschrieben. Oder sogar 2 oder 3. Natürlich bringt er die katholische Lehre mit da hinein. Aber er hat eine ganz klare Haltung zum historischen Jesus und diese Bücher sind auch ein Affront gegenüber der historisch-kritischen Theologie, weil er sich ganz klar zu den Aussagen der Evangelien bekennt. Nun, dieser Papst ist Geschichte oder fast Geschichte, aber es ist gut, dass es solche Bücher gibt. Eigenliebe ist das größte Problem unserer zwischenmenschlichen Beziehungen. Und wie viel ist kaputt gegangen wegen der Eigenliebe, wegen des Egoismus? Und das ist das Erste, was Paulus hier erwähnt. Selbstsüchtig. Philautos. Der zweite Begriff, der hier gebraucht wird, Philagyros. Das hat nichts mit Gyros zu tun und beim Griechen essen gehen, sondern Philagyros heißt geldliebend. Der Mensch verhält sich so, als sei das Geld in sich selbst liebenswert. 1. Timotheus 6,10 schreibt Paulus schon, die Geldliebe ist die Wurzel alles Bösen. Und das ist schon interessant, dass Paulus hier die Eigenliebe und die Geldliebe ganz an den Anfang setzt. Und wie viel bezahlte Liebe, wie viel kaputte Liebe, wie viel pervertierte Liebe wegen der Eigenliebe und der Geldliebe. Und was wird alles um des lieben Geldes willen getan? Wie viele Menschen, auch Christen, auch Missionsleiter, sind zu Fall gekommen wegen der Liebe zum Geld. Das ist eine große Gefahr und deshalb betont Paulus das. Eigenliebe, Geldliebe und der dritte Begriff, der mit Liebe zu tun hat, Astorgos, lieblos. Diesen Begriff finden wir in der Aufzählung unter 9. lieblos, Astorgos. Das heißt auf Deutsch, ohne das Vorhandensein natürlicher Gefühle. Gehen wir über den Schulhof, sehen wir ein Schüler auf dem Boden liegt und noch einer tritt ihm eins in die Rippen. Die Zunahme von Gewalt, das abgestumpfte Gewissen, bedingt auch durch den großen, hohen Medienkonsum. Und die Medien sind durchzogen von Gewalt, Lieblosigkeit, Astorgos. Der vierte Begriff, der mit Liebe zu tun hat, Aphilagatos, und das ist der Begriff 14, das Gute nicht liebend. Menschen lieben das, was von Natur aus böse ist, was in seinen Auswirkungen chaotisch ist. Verehrung auch von Chaoten. Ich sage das in aller Achtung vor der Persönlichkeit, aber dennoch muss ich es einfach mal so sagen. Wir haben vor Jahren mit einer Jungscher-Zeitschrift eine Umfrage unter vielen 100 Jungscher-Kindern durchgeführt und haben unter anderem gefragt, was ist dein Lieblingsmusiker? Und die jungen Damen im Alter von 10 bis 12 gaben dann zu Protokoll Michael Jackson. Da musste ich hier an diese Aussage denken. das verehren, was in seinen Auswirkungen chaotisch ist. Aber das ist typisch für den Menschen. Solche Leute werden wie Götter verehrt. Und wenn man dann die Biografien dieser Leute, die auch meine Generation geprägt haben, ob es Elvis Presley ist, ob es die Beatles sind, wenn man ihre Biografien liest, dann merkt man, wie arm, wie hilflos, wie kaputt diese Leute, die ganze Generation geprägt haben, letztlich waren. Das Gute nicht lieben und das Letzte, der letzte Begriff ist der 18. Mehr das Vergnügen liebend als Gott, Philedonos, vergnügungssüchtig. Der moderne Mensch lebt, um zu erleben. Und wenn Sie, ich wohne ja jetzt seit 26 Jahren als Großstädter auf einem kleinen Dorf, da gibt es ja auf unseren Dörfern im Landkreis unglaublich viele Feiern. Eigentlich kannst du jede Woche irgendwo auf eine Feier gehen. Der Mensch sucht einfach Ablenkung. Ich will das erstmal ganz neutral zur Kenntnis nehmen, aber das ist das, was den Menschen prägt. Er braucht irgendetwas, weil er letztlich ja auch merkt, dass das Leben sinnlos ist, wenn man den Halt in Gott nicht gefunden hat. Also leben, um zu erleben. Und dann nach dir, Maxim, Genuss aber bitte sofort. Und das, was gute Gefühle macht, das muss doch gut und richtig sein. Und so wird leider auch bis hinein in christliche Kreise und Gemeinden beurteilt, was wahr ist. Da, wo man sich wohlfühlt, das, was gute Gefühle macht, das muss doch wahr sein. Es wird also nicht mehr nach der Wahrheit an sich gefragt, sondern das, was mir angeblich was bringt, das ist wahr. Das hängt letztlich auch damit zusammen. Also fassen wir mal diese 5 Begriffe zusammen. 5 Begriffe pervertierter Liebe, Philautos, der eigenliebige Mensch, Philagyros, der Mensch, der das Geld liebt, Astorgos, der Lieblose, ohne das Vorhandensein natürlicher Gefühle, dann Aphilagatos, das Gute nicht liebend und Philedonos, vergnügungssüchtig, das Vergnügen mehr liebend als Gott. Jetzt eine Frage an Sie. An welche Gemeinde ist dieses Testament gerichtet? Wo ist Timotheus? In Ephesus. Was ist das Letzte, was wir über Ephesus in der Schrift erfahren? Sendschreiben in der Offenbarung, Kapitel 2, die ersten 7 Verse. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und das war für mich schon bezeichnend. Hier einige Jahre vorher betont Paulus diese 5 Begriffe pervertierter Liebe, und Geschwister, die so leben, müssen sich letztlich auch das gefallen lassen, dass der Herr ihnen sagt, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Also auch hier sind wir wieder da, wo wir heute Nachmittag schon waren, bei dem Stichwort Beziehung. Alles steht und fällt mit der Liebesbeziehung zu Christus. Und wenn uns im Leben irgendetwas wichtiger wird, ob es das Ich ist, ob es das Geld ist, ob es das Vergnügen ist, wenn uns irgendetwas wichtiger wird als Christus, dann müssen wir uns das wahrscheinlich hinterher anhören. Ich habe gegen dich, dass dir anderes wichtiger ist als ich. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Das war die Gerichtsbotschaft über Ephesus. Und soviel ich weiß, ist heute in Ephesus der Leuchter auch weggerückt und kein christliches Zeugnis mehr dort. Und Paulus betont dann in dem Zusammenhang als Letztes, das ist für mich dieses 19., eine Form der Gottseligkeit. Mit anderen Worten, die Formen sind noch da, die Gottesdienste laufen noch, alles läuft nach einer gewissen Liturgie ab, aber es ist keine Kraft mehr da, es ist kein geistliches Leben mehr da. Und das war ja das auch, was Jesus erlebte, als er auf dieser Erde war. Die religiösen Gottesdienste liefen, die Feste, die jüdischen Feste fanden statt, aber mitten unter ihnen war der Christus, der Messias, und den haben sie abgelehnt. Sie haben also die eigentliche Kraft Gottes nicht gewollt. Und das ist bis heute die große Gefahr. Die christlichen Vorzeichen stimmen alle, aber kein Leben ist da, weil Christus nicht da ist. Und da wollen wir uns immer wieder persönlich auch fragen, inwieweit wir Menschen sind, die diese Kraft oder aus dieser Kraft des Christus leben und auch andere mitreißen können, dass sie merken, wie schön es ist, mit Christus sein Leben zu führen. Nun, wenn wir uns die letzten Verse dieses ersten Absatzes mal ansehen, dann finde ich hier noch ganz schöne Hilfen für die Seelsorge. Vers 6 macht mir deutlich, der Feind verfolgt eine Strategie und die Strategie, um Einfluss zu nehmen auf die christliche Gemeinde, ist die, dass er die Familie angreift und die Familie Brückenkopf für neue Ideen, Brückenkopf für den Einfluss des Feindes ist. Und wir sehen ja, wie unsere Gesellschaft kaputt geht, weil die Familie und auch die Ehe, und zwar Ehe in dem Sinne, ein Mann und eine Frau, nicht mehr als Stiftung Gottes wertgeschätzt wird. Und wo wir die Familie als Stiftung Gottes nicht mehr fördern und wertschätzen, zerbricht eine Gesellschaft. Und Paulus sagt, diese Leute schleichen sich in die Häuser und verführen lose Weiblein. Also ich glaube, hier liegt nicht der Schwerpunkt auf dem Geschlecht der Frau, sondern das ist mehr ein Synonym für schwache Persönlichkeiten. Schwache Persönlichkeiten bilden bis heute in der Christenheit eine gewisse Gefahr. Das heißt, die Menschen, die an der Peripherie der Gemeinde leben, die Menschen, die immer gucken, was alle machen und nicht zufrieden sind, die stellen eine gewisse Gefahr dar und der Brückenkopf für neue Ideen, die dann einbrechen in die Gemeinde. Deshalb auch hier heißt es wieder, wie wir das heute Nachmittag hörten, beim Schäm dich nicht, zurück in die Mitte, zurück ins Zentrum, zurück zum Wort. Und die, die wirklich im Kern arbeiten, sind auch die, die am ehesten durchschauen, was an falschen Lehren in die Gemeinde hineinkommt, über diese Brückenköpfe, die Paulus hier aufzeigt. Und eine zweite seelsorgerliche Hilfe finde ich in der Aussage, die mit Sünden beladen sind, von mancherlei Begierden getrieben, immer lernen, niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es gibt Leute, die wollen immer Neues wissen und es gibt Leute, die laufen zu jedem Seelsorger. Ich bin immer dankbar, wenn ich in eine große Gemeinde komme und dort evangelisiere, dass mir vorher die Ältesten sagen, also es kommt garantiert die oder der zu dir, die Verhältnisse sind so und so. Das hat mir schon manchmal geholfen. Und ich habe schon sehr oft Menschen gesagt, die ins Gespräch kamen, nachdem ich gemerkt habe, dass sie sich einmal stark mit sich selbst beschäftigen und dann irgendwann kommen und sagen, ich kann das einfach nicht glauben, dass ich ihnen sage, im Sinne dieser Stelle, wissen Sie, was Ihr Problem ist? Sie wollen gar nicht glauben, weil Sie nicht bereit sind, mit der Sünde zu brechen. Nur wer bereit ist, mit der Sünde zu brechen und sich unter das Kreuz von Golgatha beugt, kann auch neues Leben aus Gott bekommen. Aber wer nicht bereit ist, das Alte aufzugeben, dem kann man auch nicht helfen. Mir sagte das mal Richard Straube, der ja nun sehr viel Erfahrung im Bereich der Suchtkranken hat. Du kannst einem Süchtigen nicht helfen, wenn er nicht ganz unten ist und selber sagt, bitte hilf mir. Da kannst du gar nichts machen, da kannst du stundenlang mitreden, wenn die Leute nicht selber wollen. Und ich glaube, hier sind wir auch auf ganz sicherer Seite. Der Herr Jesus sagt nämlich in Johannes 7, 17, wer wissen will, ob diese Lehre aus Gott ist, der soll's tun und der wird's tun. Also jede Gotteserfahrung beginnt mit Gehorsam und mit dem Brechen der Sünde. Und hier sagt Paulus, Timotheus, achte drauf. Das sind Leute, die reden immer, die drehen sich immer um sich selbst, sie halten dich im Grunde ständig beschäftigt, aber sind nicht bereit, mit der Sünde zu brechen. Sie wollen immer was Neues lernen, aber kommen nie zur Erkenntnis der Wahrheit. Und ich denke, das darf für uns auch alle eine Hilfe sein. Wenn wir Erfahrungen mit Gott machen wollen, müssen wir auch bereit sein, das einfach mit dem zu brechen, was dem Wesen Gottes widerstrebt, was einfach Sünde ist. Und dann greift Paulus, und das ist eine Besonderheit dieses Testamentes, Namen auf, die wir an keiner Stelle in der Heiligen Schrift finden. Hier erwähnt er in Vers 8 Jannes und Jambres, das sind die Zauberer, die die ersten Plagen, die Gott über Ägypten brachte durch Mose, die ersten Plagen nachmachen konnten, aber nicht wegzaubern konnten. Und die werden uns im zweiten Buch Mose namentlich nicht genannt, aber hier, und Paulus greift auf, was dann auch Mose und Pharao feststellen müssen, ihr Unverstand wird am Ende offenbar, wird also sichtbar. Sie sind im Grunde hilflos. Als Zauberer können sie nur so weit, wie Gott es zulässt. Auch das ist, denke ich, gerade für die Okkultseelsorge ein weiterer ganz wichtiger Aspekt. Also wir merken, diese ersten 9 Verse sind schon sehr lehrreich. Und jetzt wollen wir uns zum Schluss die 3 Chancen ansehen, die Paulus auf dunklem Hintergrund aufzeigt. Erstens, Vers 10, du aber bist meiner Lehre gefolgt. Orientierung am Vorbild und der Aufruf, der hier drin steckt, lebe gottesfürchtig. Ich lese mal diese Verse. Du aber bist meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren, meinen Verfolgungen, meinem Leiden, die mir in Antiochia, in Ikonion, in Lystra widerfahren sind. Diese Verfolgung ertrug ich und aus allen hat der Herr mich gerettet. Und jetzt kommt ein typisches Kennzeichen dieser drei Aufrufe, die wir uns heute Abend noch ansehen. Paulus kommt immer vom speziellen Fall, von seinem Beispiel zu einem allgemeinen Grundsatz. Der allgemeine Grundsatz heißt in Vers 12, alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Also Paulus zeigt zunächst sein eigenes Vorbild auf. Und interessant ist, dass Paulus mit der Lehre beginnt. Die Theorie ist wichtig und Lehre ist die Grundlage fürs richtige Leben. Und dann zeigt er aber auch, dass diese Lehre sich im Leben ausdrücken muss. Er spricht vom Lebenswandel, er spricht von seinen Lebenszielen, er spricht von seinen Glaubenserfahrungen, er spricht von seinen Schwierigkeiten, von seinem Leid. Und damit hatte Timotheus natürlich ein richtig gutes Vorbild. Und ich habe schon manchen gehört, der mir gesagt hat, Mensch, hätte ich doch auch einen Paulus. Aber Paulus hatte auch keinen Paulus. Paulus hatte Christus. Und er sagt mal in 1. Korinther 11, 1, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer war oder bin. Aber hier finden wir eben diesen wichtigen Grundsatz, Orientierung am Vorbild. Eine junge Generation, und diese Welt ist ja nur so schlecht, wie die Erwachsenen sie gemacht haben, eine junge Generation sucht Vorbilder. Diese Orientierungslosigkeit, die heute da ist, dieser immer weniger werdende Mut, jungen Menschen klare Linien aufzuzeigen, führt ja letztlich dazu, dass sie offen werden für radikale Ideen. Als in den 90er Jahren der Rechtsradikalismus in Deutschland auf einmal aufbrach und Helmut Kohl seinerzeit dazu Stellung nahm, hat er das sehr gut auf den Punkt gebracht. Er hat damals gesagt, das, was der jungen Generation fehlt, sind Vorbilder. Sind Menschen, die ihnen Orientierung bieten. Und das ist das Problem. Und deshalb ist das unsere Chance. Wenn die Verhältnisse noch so chaotisch werden, ist es wichtig, dass wir geradlinig leben, nach den Maßstäben des Wortes Gottes und anderen Vorbild sind. Johannes Rau, übrigens auch ein Wuppertaler, war bei meinem Vater in der Klasse, seinerzeit Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, später Bundespräsident, hat im Mai 2004 seine letzte große Berliner Rede gehalten. Und diese Rede hatte nur einen Kerngedanken. Er hat nämlich damit die eigentliche Krise Deutschlands deutlich gemacht. Er sprach immer vom Vertrauen. Was wir brauchen, ist gegenseitiges Vertrauen. Und er sagt, wie gewinnen wir dieses gegenseitige Vertrauen? Indem wir tun, was wir sagen und indem wir sagen, was wir tun. Und er hat dann fairerweise dazu gesagt, das ist wahrhaftig schwer genug. Und damit auch deutlich gemacht, dass ihm das auch nicht immer gelungen ist. Und wem von uns gelingt das schon? Wer kann das sagen, wie der Herr Jesus in Johannes 8, ich glaube 24, als er gefragt wurde, wer bist du? Durchaus das, was ich sage. Ich kann das nicht sagen und Sie wahrscheinlich auch nicht. Aber das ist das Eigentliche, was Vertrauen fördert. Dass wir authentisch, dass wir glaubwürdig leben. Vor vielen Jahren wurde weltweit eine Studie durchgeführt unter, ich glaube, 14 Millionen Arbeitnehmern. Und die wurden gefragt, was erwartest du von deinem Chef, um einen guten Job zu machen? Und die haben nicht aufgeschrieben, mehr Kohle, mehr Freizeit. Nein, die haben aufgeschrieben, ich erwarte von meinem Chef Ehrlichkeit, Authentizität, Glaubwürdigkeit. Und das ist unsere Chance. Glaubwürdiges Leben. Es geht nicht darum, dass wir perfekt leben. Das schaffen wir ja sowieso nicht. Sondern wie sagte mal ein Junge auf einer Teenager-Freizeit, weißt du, ich suche ja keinen perfekten Vater, aber ich suche einen ehrlichen Vater. Die Frage ist, wie wir mit Fehlern umgehen. Und wir Christen wissen doch, dass wir täglich aus der Vergebung leben und dass Fehler bekannt werden dürfen und vergeben werden dürfen. Und das ist das, was uns zu einem glaubwürdigen Leben verhilft. Der spezielle Fall und dann der allgemeine Grundsatz, Vers 12. Und ich denke, das ist bis heute das Allerwichtigste für die Erziehung überhaupt und für das zwischenmenschliche Leben. Ich war vor Jahren auf einer Pädagogentagung, da sprach Dr. Karl Carstens, er war damals noch Bundespräsident, er sagte, die Ursache aller Übel in Deutschland ist die mangelnde Gottesfurcht. Die Ursache aller Übel ist die mangelnde Gottesfurcht. Und der russische Schriftsteller Dostojewski schreibt, wo Gott nicht mehr gefürchtet wird, ist alles erlaubt. Da wird das Leben mit Füßen getreten. Deshalb Gottesfurcht, Ehrfurcht vor Gott, das ist das, was unser Volk wieder braucht und was wir leben müssen. Ehrfurcht vor Gott heißt natürlich in der Erziehung nicht, dass wir mit Gott drohen und dem Kleinen sagen, das sieht aber der liebe Gott, sondern Ehrfurcht vor Gott meint, dass unsere nächste oder die nächste Generation, unsere Mitmenschen merken, dass wir Gott ernst nehmen, dass uns viel daran gelegen ist, dass wir nach Gottes Maßstäben leben, dass wir Gott achten, dass wir Gott an die erste Stelle setzen. Und das wird schon in dem wichtigsten Erziehungsbuch überhaupt, im 5. Buch Mose, das ist für mich eines der schönsten Bücher, wird das betont. In Kapitel 5, Vers 29 sagt Mose, möge doch diese ihre Gesinnung bleiben, mich alle Zeit zu fürchten, damit es ihnen und ihren Kindern für immer gut geht. Gottesfurcht. Nun, wir können unseren Vätern sehr dankbar sein, dass wir das in unserem Grundgesetz noch stehen haben. Im Grunde sind wir das einzige Volk auf der ganzen Welt, das in der Präambel des Grundgesetzes einen Hinweis aufs jüngste Gericht stehen hat. Denn in der Präambel unseres Grundgesetzes steht, dass wir im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott dieses Gesetz gegeben haben. Verantwortung vor Gott muss jeder Mensch einmal ablegen im jüngsten Gericht. Also unser Grundgesetz verweist uns darauf, dass wir eine Autorität haben, der wir uns alle gegenüber verantworten müssen. Aber es gibt auch noch präzisere Aussagen. Wer von Ihnen ist denn aus Baden-Württemberg? Haben Sie schon mal Ihre Landesverfassung gelesen? Lesen Sie bitte Artikel 12. Ich zitiere. Artikel 12 der Landesverfassung von Baden-Württemberg. Die Jugend ist in Ehrfurcht vor Gott, im Geiste christlicher Nächstenliebe und dann kommt Brüderlichkeit, Liebe zum Volk, zu erziehen. Das steht in der Landesverfassung Ihres Bundeslandes. Und da können Sie Gott jeden Tag Danke für sagen und sollten auch Eltern immer wieder darauf hinweisen, dass Sie diesen Paragraph 12 in der Tasche oder Artikel 12 in der Tasche haben, wenn es in der Schule mal um die Frage geht, ja, was ist denn mit dem Kreuz, was ist denn damit, was ist denn damit? Ehrfurcht vor Gott und Liebe im Geiste christlicher Nächstenliebe. Und damit ist auch klar definiert, welcher Gott gemeint ist. Weil heute wird das ja oft so gesagt, ja, das sagt mir nämlich auch mal ein Schulleiter, ja, wir müssen den Begriff Gott neu definieren. Nein, nach dem Grundgesetz und nach der Landesverfassung ist es eindeutig der Gott der Bibel. Und es gibt noch vier Landesverfassungen, wo das so klar ausgedrückt ist. Das ist Rheinland-Pfalz, natürlich Bayern und Nordrhein-Westfalen. Noch Nordrhein-Westfalen. Und da habe ich mein Studium gemacht in Nordrhein-Westfalen, Artikel 7 der Landesverfassung, Ehrfurcht vor Gott, vornehmstes Ziel der Erziehung. Wussten Sie das? Das ist ein Geschenk. Und das ist eine unglaubliche Gnade. Und das ist für mich die eigentliche Antwort, warum Gott unserem Volk seit 65 Jahren so gnädig ist. Dass das noch drinsteht. Denn womit haben wir diesen Wohlstand verdient? Wir gehören zu dem Volk, was zu den 3% der Weltbevölkerung gehört, dem es so gut geht, wie es uns geht. Das ist ein unglaubliches Geschenk und von daher, wir sind von der Herkunft ein christliches Land und wir werden nur Zukunft haben, wenn wir uns der Herkunft erinnern. Und je mehr wir diese christlichen Werte mit Füßen treten, desto schwieriger wird es und so mehr wird eben auch dieser Grundsatz, den Paulus hier aufzeigt, von uns erlebt werden. Und ich glaube, im großen Haus Europa werden es unsere Kinder schwieriger haben als wir. Alle, die gottesfürchtig leben werden, wollen, werden verfolgt werden. Ich habe heute noch in den Nachrichten einen Artikel gelesen, dass die Christenverfolgung zunimmt, weltweit zunimmt, vor allen Dingen in islamischen Ländern. Alle reden vom islamischen Frühling, aber das wird Eiszeit für uns Christen. Alle, die gottesfürchtig leben wollen, werden verfolgt. Also das erste Du aber, die erste Chance, Orientierung am Vorbild und gottesfürchtiges Leben. Die zweite Chance, Vers 14. Ein zweites Du aber. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Und jetzt kommt wieder der allgemeine Grundsatz. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk völlig ausgerüstet. Das heißt, Paulus zeigt auf, Orientierung am Wort Gottes. Das ist das zweite Du, aber die zweite Chance. Erstens Orientierung am Vorbild, Orientierung am Wort Gottes. Paulus zeigt die Wirkungen des Wortes Gottes im speziellen Fall auf. Timotheus, denkt daran, diese Worte haben dich weise gemacht zur Errettung. Nur derjenige, der diese Information Gottes hört, kann auch letztlich dann gerettet werden, weil der Glaube kommt aus der Verkündigung und die Verkündigung aus Gottes Wort. Bei Gott beginnt alles mit der Information, alles beginnt mit dem Wort. Und Timotheus, das hast du selbst erlebt. Du hast es von Kindheit an kennengelernt. Und du hast gemerkt, welche Wirkung die Heilige Schrift hat. Und das wird ihn sehr ermutigt haben, dass er zurückgreifen durfte auf diese persönliche Erfahrung in seiner Kindheit und dann letztlich auch aus dieser Kraft sein Leben lang leben durfte. Und die Rettung besteht durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Und dann kommt eben dieser allgemeine Grundsatz, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Hier haben wir das Wort Theopneustos, wir finden ja diesen Gedanken nochmal im Petrusbrief, Kapitel 2, 21. Wunderbare Zeugnisse aus meiner Sicht für die Verbalinspiration. Ich weiß, dass das heute in der evangelikalen Christenheit auch nicht mehr so gesehen wird, aber ich persönlich bin davon überzeugt, dass jedes Wort der ursprünglichen Sprachen von Gott eingegeben wurde. Das heißt, Gott benutzte Menschen mit ihren Eigenarten, mit ihren Beobachtungsgaben, um seine Gedanken aufschreiben zu lassen. Und die Bibel enthält nicht nur Gottes Wort, sondern sie ist Gottes Wort. Und das ist für mich sehr mutmachend, dass die Bibel, wie Luther gesagt hat, ist nicht modern, aber sie ist zeitlos. Sie ist wirklich zeitlos. Und das, was hier hineingeschrieben ist in diesen Gemeindebriefen, das gilt für uns bis heute und ist unerschütterliche Grundlage. Das Traurige ist, dass die Heilige Schrift immer mehr den Zwecken der Angleichung an den Zeitgeist unserer Tage unterworfen wird. Ich fand in einem Buch, und zwar das letzte Buch, das von Francis Schaeffer, ich weiß nicht, ob Sie ihn noch gekannt haben, Francis Schaeffer, dieser große Apologet von La Brie in der Schweiz, und er hat ja das letzte Buch, was ins Deutsche übersetzt wurde, war das Buch Die große Anpassung. Ist 1988 nochmal bei Gerd Medien oder heute Gerd Medien erschienen. Und aus diesem Buch auf Seite 173 habe ich mal ein sehr schönes Beispiel, wie man heute versucht, die Bibel dem Zeitgeist zu unterwerfen. Das schreibt Francis Schaeffer schon 1988, also er hat es noch früher geschrieben. Ich habe es in dieser Ausgabe von 88 gefunden. Es ging schon damals um die Frage der Homosexualität. Und da zitiert er eine Autorin, die sich evangelikal nennt. Und die hat Folgendes geschrieben. Es ist wahr, dass einige Christen der festen Meinung sind, dass Homosexuelle ihre Gefühle ändern können, dass sie das auch wirklich tun sollen. Aber andere Christen haben angefangen, diese Vorstellungen anzuzweifeln, und zwar nicht einfach aus einer Laune heraus, sondern nach sorgfältigem biblischem, theologischem, historischem, wissenschaftlichem Forschen. Zitat Ende. Und jetzt schreibt Schaeffer, hier hat diese Autorin, wahrscheinlich unwissentlich, eine genaue Beschreibung davon gegeben, wie Anpassung funktioniert. Zuerst fängt man an, Fragen zu stellen, die auf dem basieren, was die Welt um uns herum sagt. Dann schaut man in die Bibel, danach auf die Theologie und dann auf die Wissenschaft, bis die Lehre der Bibel schließlich vollkommen dem unterworfen ist, was die Welt gerade denkt. Und diesen Prozess beobachten wir bis heute. Und von daher ist es so wichtig, dass wir festhalten an dem, was hier steht. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, zeitlos. Und dann heißt es hier nützlich zur Lehre. Gott will nicht, dass wir dumm sterben. Wir brauchen die Bibel, um Wissen über Gott und den Menschen zu erfahren. Und deshalb kann ich nur immer wieder dazu anregen, viel Bibel zu lesen. Ich lese jedes Jahr einmal die ganze Bibel durch. Das müssen Sie nicht so machen. Das soll jetzt auch keine Moralpredigt werden. Ich kann nur aus meinem persönlichen Leben sagen, dass mir das unglaublich viel bringt. Ich kann ja nicht ständig aus der Bibel lehren, wenn die Bibel nicht das wichtigste Buch ist. Und ich habe viele Bücher zu Hause, aber ich habe kein Buch so oft gelesen wie die Bibel. Denn die Bibel ist nützlich zur Lehre. Sie vermittelt Wissen. Und ohne dieses Wissen sterben wir dumm. Sie ist nützlich, zweitens, zur Überführung. Die Bibel, so sagt es Jakobus, ist wie ein Spiegel. Du guckst hinein, du wirst überführt von dem, was nicht in Ordnung ist. Sie überführt Menschen von falschen Wegen, aber sie lässt sie dann nicht stehen, im Regen stehen, wie das viele Religionen tun, sondern, wie heißt es hier, sie ist zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Also die Bibel überführt nicht nur von falschen Wegen, sondern sie weist auch den richtigen Weg. Sie zeigt uns auch, wie wir leben können. Und das hat auch Johannes Raumer gesagt zum Jahr der Bibel, warum ihm die Bibel so gut gefällt, dass sie nicht nur zeigt, was wir falsch machen, sondern auch zeigt, wie wir richtig leben können. Und sie unterweist uns in der Gerechtigkeit. Das heißt, wer viel Bibel liest, bekommt ein feines Empfinden für Recht und Unrecht. Wir leiden heute daran, dass Menschen nicht mehr wissen, was richtig ist. Und das liegt daran, dass man Gottes Wort nicht mehr verinnerlicht hat. Die Bibel gibt uns ein feines Gerechtigkeitsempfinden. Und damit werden wir zugerüstet, um Gott dienen zu können, so sagt Paulus hier, damit der Mensch für jedes gute Werk zugerüstet ist. Also ohne Bibel läuft gar nichts. Und das gibt uns aber Mut in all den vielen Blättern und Büchern, die heute erscheinen und die uns teilweise auch auf falsche Fährten locken, sollen wir alles anhand der Bibel prüfen. Und so sein wie die Christen in Beröa, die sich auch von einem großen Redner wie Apollos gar nichts gefallen ließen, sondern alles prüften, was denn die Heilige Schrift sagt. Und bitte tun Sie nicht das, was ich Ihnen in diesen wenigen Augenblicken gesagt habe, sondern lesen Sie die Bibel und prüfen Sie alles anhand von Gottes Wort. Das macht uns zu mündigen Christen. Orientierung an Gottes Wort. Also noch einmal, das ist die Chance in all dem Chaos, dass wir die Grundlage haben, die Wahrheit haben und wenn alles vergeht, die Bibel bleibt, sagt der Jesus, Himmel und Erde werden vergehen, mein Wort bleibt ewig bestehen. Darauf können wir uns verlassen. Und es gab ja vor Jahren mal so ein schönes Buch, das hatte den Titel Und die Bibel hat doch recht. Weil man immer wieder Entdeckungen gemacht hat und festgestellt hat, ja, das sagt ja die Heilige Schrift eigentlich schon. Ich denke immer an das älteste Buch, Hiob. Da wird ja im Grunde schon in blumigen Worten der Wasserkreislauf beschrieben, den die Wissenschaft, die Physiker aus dem 17. Jahrhundert entdeckt haben. Und als ich mein Studium begann für die Biologie, da hat mir ein alter weiser Christ den Rat mitgegeben, er hat gesagt, es gibt nichts, was die Wissenschaft weiß, was im Widerspruch zu dem steht, was die Bibel wirklich sagt. Im Widerspruch stehen Theorien, die Evolutionstheorie. Aber was die Wissenschaft wirklich weiß und was man wissenschaftlich beweisen kann, so wie ich hier, wenn ich einen Gegenstand fallen lasse, die Gravitationskraft beweisen kann, das steht nie im Widerspruch zu dem, was die Bibel wirklich sagt. Die Bibel erhebt ja an keiner Stelle den Anspruch, dass sie ein Biologiebuch ist. Aber was sie sagt zum Menschen, was sie sagt über die Entstehung des Lebens, das steht den, oder hält den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die man wirklich weiß, stand. Und von daher ist es auch nicht von ungefähr, dass die großen Wissenschaftler, Michael Faraday, Blaise Pascal, Isaac Newton und all die großen Naturwissenschaftler, das waren gottesfürchtige Menschen. Die wussten sehr wohl, dass es Gott gibt und dass man das in Einklang bringen kann, den Glauben an einen Schöpfergott und den Glauben oder die Erfahrungen und Erkenntnisse der Wissenschaft. Von daher, die Bibel hat doch recht. Und das kann uns Mut geben in all dem Chaos, in all dem Wirrwarr. Hierauf ist Verlass. Und das habe ich vom Professor Werner Gitt gelernt. Er hatte mal so ein einfaches Schaubild in einem Vortrag. Da ist einmal der Mensch und darunter die Bibel und dann war einmal die Bibel und darunter der Mensch. Wissen Sie, wenn ich die Bibel lese, ich verstehe auch nicht alles. Ist aber auch gut so. Stellen Sie mal vor, wenn ich alles verstehen könnte, was Gott in der Bibel sagt. Wir haben hier oben 1500 Gramm grau-weiße Masse, man nennt das bekanntlich Gehirn. Übrigens, ich habe neulich gelesen, dass die Frauen 100 Gramm mehr haben. Herzlichen Glückwunsch. Aber es kommt nicht auf die Menge an, sondern es kommt darauf an, dass wir das Gehirn einsetzen. Aber stellen Sie sich mal vor, wir würden mit diesen 1500 Gramm Gott verstehen, dann wäre Gott nicht Gott. Die Tatsache, dass Gott Gott ist, schließt aus, dass ich ihn verstehe. Und deshalb, es geht gar nicht darum, dass ich alles verstehe, was in der Bibel steht. Mark Twain hat mal gesagt, nicht das beunruhigt mich, was ich in der Bibel nicht verstehe, sondern das, was ich verstehe. Was wir miteinander verstehen, ist genug, um gerettet zu werden von der Verlorenheit in den Himmel. Und darum geht es zunächst. Aber je mehr ich über die Bibel bete und nachdenke, desto mehr tut Gott mir es auf. Und ich bin immer darauf angewiesen, dass Gott mir das offenbart. Gott ist Gott und das schließt aus, dass ich in allem das Handeln Gottes verstehe. Wer versteht die grausamen Berichte aus dem Alten Testament? Wir mit unserem humanistischen Denken. Wir verstehen doch vieles nicht. Aber lassen wir es so stehen, gehen wir davon aus, dass Gott Gott ist und dass Gott ein Vater der Liebe ist und dass Gott es gut mit uns meint und dass wir lernen müssen, wie Paulus das hier eben auch sagt, meine Gefangenschaft dient letztlich der Förderung des Evangeliums. Dass wir die Dinge aus der Perspektive Gottes betrachten lernen. Und dann können wir das auch stehen lassen, was wir nicht verstehen. Denn das, was wir verstehen, reicht zum Leben und zum Sterben aus. Und jetzt kommen wir zum dritten. Ich überspringe jetzt die Verse, die dazwischen liegen. Die sind nochmal ein sehr eindringlicher Aufruf. Vers 2, predige das Wort. Halt drauf, Timotheus, solange sie dich noch reden lassen. Aber dann kommt das dritte, du aber, Kapitel 4, Vers 5. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Der dritte Aufruf heißt Orientierung am Auftrag. Orientier dich an dem Auftrag, den Gott dir gegeben hat. Bring deinen Dienst zu Ende. Und in diesem Zusammenhang, das sind die letzten Mahnungen, die wir von Paulus überhaupt haben, bezüglich des Dienstes. Und da ist für mich ganz bezeichnend Nüchternheit. Wir können bei der Beurteilung der Zeitströmungen von der einen wie auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Die nüchterne Beurteilung aus Sicht der Bibel ist heute wichtiger denn je. Dann kommt dieser Aufruf, ertrage Leid, das ist der häufigste Imperativ in diesem Brief. Da merken wir noch einmal, bekennende Christen in einer gottlosen Welt müssen mit Schwierigkeiten rechnen. Das ist ganz normal. Wir haben heute Nachmittag etwas vom Gegenwind gehört. Rückenwind macht träge, Gegenwind hilft, die Segel neu zu setzen, damit wir mal wieder Fahrt gewinnen. Und dann, tu das Werk eines Evangelisten. Daraus schließe ich, dass Paulus Timotheus deutlich macht, ich weiß, dass du jetzt nicht der Vollblut-Evangelist bist, sondern in deiner Verkündigung, in deiner Predigt, Timotheus, vergiss nie, das Evangelium weiterzugeben. Das sollten wir auch tun, die wir predigen. Wir sollten immer wieder auch sonntags in den Gottesdiensten, weil wir nie wissen, wer sitzt denn da eigentlich, auch Menschen das Evangelium sagen. Auf der einen wie auf der anderen Weise. Und dann bring deinen Dienst zu Ende, halt durch. Und das verbindet Paulus wieder mit seiner persönlichen Erfahrung. Er sagt, ich werde schon als Trankopfer gesprengt. Er nimmt einen Bezug auf sein Märtyrium und gebraucht ein Bild aus dem alten Bund. Das Trankopfer wurde ja übers Brandopfer gesprengt, damit das Brandopfer, das Tier, was da verbrannt wurde, was ja gewiss nicht angenehm roch, ein duftender Wohlgeruch für Gott wurde. Und so sah Paulus sein Märtyrium. Er hatte das Opfer der Nationen eingeholt und sein Märtyrium, sein Trankopfer über das Opfer der Nationen verherrlicht noch einmal, ehrt noch einmal Gott. Und dann sagt er, die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Ich habe den Kampf gekämpft, den Lauf vollendet. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Das ist also der Preisrichterstuhl des Christus, wenn wir Christen vor Christus erscheinen. Und jetzt kommt wieder der allgemeine Grundsatz. Wieder kommt er vom Speziellen zum Allgemeinen, am Ende von Vers 8. Nicht allein aber mir, sondern allen, die sein Erscheinen lieben. Alle, die gottesfürchtig leben wollen, werden verfolgt werden. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Alle, die sein Erscheinen lieben, werden diese Belohnung bekommen. Wunderbarer Ausblick, zu wissen, der Herr wird am Ende für Gerechtigkeit sorgen. In dieser chaotischen Welt gibt es keine Gerechtigkeit, denn sie ist beherrscht vom Fürsten der Ungerechtigkeit. Aber Gott hat alle Vollmacht des Gerichtes seinem Sohn übertragen nach Johannes 5. Und er wird für Gerechtigkeit sorgen. Das darf alle die unter uns trösten, die vielleicht immer übers Ohr gehauen werden, immer dumm dastehen. Und das sollte all die wachrütteln, die ständig andere übervorteilen und immer gut davonkommen. Und dass wir das heute schon teilweise zu Lebzeiten erleben, denken wir an die Plagiatsvorwürfe, denken wir an irgendwelche Schmiergeldaffären großer Politiker. Aber denken wir vielleicht auch an unser eigenes Leben. Gott wird alles ans Licht bringen, was nicht unters Kreuz gebracht wurde. Seine Gerechtigkeit steht. Paulus sagt das ja später noch, der Herr rechne es ihnen oder der Herr wird ihnen vergelten. Er hat sich nicht darum gekümmert, alles Unrecht, was Menschen ihm angetan haben, selbst in die Hand zu nehmen. Er hat es der Gerechtigkeit Gottes überlassen. In großer Gelassenheit kann Paulus sein Leben abgeben an den Herr, den er hineinretten wird in sein Reich. Wollen wir diese drei Chancen erkennen? Orientierung am Vorbild, Orientierung am Wort Gottes und Orientierung am Auftrag, den Gott uns gegeben hat, bis dass der Herr Jesus wiederkommt, dürfen wir für ihn da sein und ihm mit Freuden dienen und aus diesem Testament ganz viel Kraft schöpfen. Vers 22, der Herr Jesus Christus sei mit deinem Geist, die Gnade sei mit euch. Amen.
Amen. Würden Sie noch mit uns beten?
Wir neigen uns und beten. Herr Jesus, wo wären wir ohne dich? Für immer verloren, getrennt von Gott. Aber mit dir haben wir alles. Neues Leben, Vergebung unserer Schuld und die Garantie, dass wir einmal am Ziel ankommen werden, bei dir im Himmel. Herrlicher Herr, dir geben wir alle Ehre. Du hast uns in diese Welt hineingestellt. Wir haben es als Christen in Deutschland unglaublich gut. Dafür wollen wir dir jeden Tag danken. Und gleichzeitig sehen wir, lieber Herr, wie die Gottlosigkeit zunimmt. Und wir bitten dich für unsere Mitmenschen, dass sie zur Besinnung kommen. Wir beten aber für uns, lieber Herr, dass wir gottesfürchtig leben und Orientierung bieten, gerade der jungen Generation. Lass uns Menschen sein, die festhalten an deinem Wort. Danke für diesen großen Schatz, den du uns gegeben hast. Und wir lesen in deinem Wort, großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben. Und lieber Herr, hilf uns auch, dass wir nüchtern sind und uns an unserem Auftrag orientieren, den du uns gegeben hast. Und gleichzeitig dürfen wir wissen, dass du uns die nötige Kraft schenken willst. Lieber Herr, deine segnende Hand ist über uns. Sie geht mit uns auch in diesen Abend, in diese Nacht. Und dafür wollen wir dir herzlich danken, herrlicher Herr. Dir geben wir alle Ehre. Amen.